Lebenssinn. Jeder von uns wird in Zeiten dieses Krieges gegen den Sinn unseres Lebens vor eine neue Aufgabe gestellt. Dieser Krieg ist aber auch ein Krieg um Wissen, den die Technokraten mit ihren Narrativen zu gewinnen versuchen. Deshalb auch die Zensur, die Verunglimpfung alternativer Interpretationen und deren Interpreten bis hin zu dem Irrsinn, dass der Mensch kein Vitamin D mehr bräuchte, selbst in Mangelzustand. Ein Widerspruch in sich. Es gilt daher in einem ersten Schritt, um diesen Krieg zu gewinnen, die offensichtlichen Fehler in den Narrativen zu entlarven. Das sollte in unserer Natur liegen, denn ein wesentlicher Aspekt des menschlichen Lebens besteht darin, hippokampale Erfahrungen zu sammeln und mit dem Erfahrungswissen sich selbst und seine ihm anvertrauten Menschen zu schützen. Erinnern Sie sich an Evolution der Großmutter in Kapitel 2. Neues Wissen birgt in sich auch die Macht, etwas zu verändern, indem wir bessere Entscheidungen treffen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir kritisch sind und alternative Sichtweisen und Quellen der Information suchen. Die Wissenschaft ist jedoch keine stabile und über jeden Zweifel erhabene Erkenntnisquelle, da sie nicht erst in der Gegenwart, neben der Ermittlung neuer Erkenntnisse, mitunter durch Sekundärinteressen geprägt ist. Wir wissen sogar, dass ein Großteil der aktiven Forschung keine korrekten und verlässlichen Publikationen liefert, wie schon der griechisch-US-amerikanische Gesundheitswissenschaftler John P.A. Ioannidis, einer der weltweit renommiertesten Statistiker, im Jahr 2005 in seinem Artikel »Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind« erklärt. Sehr oft verführen wissenschaftliche Interessen dazu, den jeweiligen Geldgebern aus der Industrie einen Gefallen zu tun, mit nachteiligen Konsequenzen für uns alle. Nach einem Vortrag über diese Problematik wurde ich einmal gefragt, wie ein Laie sich unter diesen Umständen noch informieren kann, wenn man nicht auf die oft einseitige und potenziell fehlerhafte Forschung und deren Interpretationen durch die technokratische Propaganda hereinfallen will. Das ist in der Tat schwierig. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, sich bei von der Industrie unabhängigen Forschern Informationen zu holen, um sich so eine vielfältige Meinung zu einem Thema zu bilden. Auch dies erfordert ein Stück weit Vertrauen, denn niemand kann sich in allen Fachbereichen heutzutage eine eigene Urteilskompetenz aneignen, und es erfordert auch etwas Zeit. Aber es lohnt sich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. So habe ich in einigen meiner früheren Bücher auf den menschengemachten Klimawandel hingewiesen. Ich akzeptierte völlig unreflektiert die Meinung, die uns unsere Leitmedien mit ihren ausgewählten Experten seit Jahrzehnten präsentieren. Als mich mehrere Leser darauf aufmerksam machten und mir wissenschaftliche Studien und Bücher von Klimaexperten empfahlen, die natürlich in öffentlich-rechtlichen Medien nicht zu Wort kommen, erkannte ich den Fehler in meiner diesbezüglichen Gutgläubigkeit. Die Covid-19-Inszenierung hat mir zwar bewusst gemacht, dass man den Mainstream-Medien nicht ohne weiteres trauen kann, aber erst diese Leser haben mich veranlasst, in diesem anderen Bereich nach alternativen Interpretationen zu suchen, obwohl beide Themen eng miteinander verbunden zu sein scheinen. Da auch eine echte Klimadebatte in dem Sinne nicht geführt wird, war ich erstaunt, abseits des öffentlichen Diskurses erstmals auf Informationen zu stoßen, die mir durchaus plausibel und diskussionswürdig erschienen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass man die wenige Zeit, die man hat, um sich zu informieren, nicht größtenteils den propagandistischen Nachrichten der Leitmedien schenken, sondern der Suche und Analyse alternativer Informationen widmen sollte. Zugegeben, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest findet man mehr Stoff zum Nachdenken und weniger, um sich zu fürchten. Hintergrundinformation: Die News deprivierten. Stell dir vor, es kommen Nachrichten und keiner schaut hin, schreibt der deutsche Kommunikationswissenschaftler Michael Mein in der Zeitschrift 4, die tatsächlich noch als echter Journalismus die vierte Gewalt im Staat ausüben will. Mayen bezieht sich in seinem Artikel auf eine Studie der Universität Zürich, laut derer sich 38% der Schweizer den Nachrichtenmedien verweigern und daher als mit leitmedialen Nachrichten unterversorgt gelten. Das sei, laut dem Pressebericht der Universität Zürich, für eine Demokratie problematisch, denn mit News unterversorgte Menschen interessieren sich weniger für Politik, nehmen weniger am politischen Prozess teil und vertrauen den politischen Institutionen weniger. Allerdings stimmt das so nicht ganz, denn etwa 7 Minuten pro Tag suchen sie sich dennoch Information, allerdings über alternative Quellen im Internet und machen dadurch die Deutungshoheit der Leitmedien zunichte. Mit ihrem alternativen Wissen beeinflussen sie schon jetzt die Wahlen in der Schweiz, wo sie überwiegend gegen das stimmen, wohin die Leitmedien die Schweizer gerne geleitet hätten. Wie zum Beispiel bei einer Volksabstimmung für ein Tabakwerbeverbot im Februar 2022, wo die News-Deprivierten das Zünglein an der Waage waren, wie Main berichtet. 7 Minuten pro Tag sind nicht viel, aber genügend, um einige nützliche Informationen über das Internet zu finden, die es nicht in die Zeitungen geschafft haben. Zumindest solange die Zensur noch einige Grenzen kennt. Es steht natürlich außer Frage, dass man im Internet auch Unsinn liest. Das ist in Zeitungen aber bekanntlich nicht grundsätzlich besser, sonst gäbe es ja keine entsprechenden Abwanderungsbewegungen. Man muss eben selbst zum Journalisten werden und sich wenigstens 2 oder 3 unterschiedliche Quellen ansehen, unterschiedliche Meinungen lesen oder anhören und seinen eigenen Verstand zur Einordnung bemühen, so Main. Der Journalismus ist tot. Mit oder an Corona gestorben, nach langem Siechtum. Schon vorher war die vierte Gewalt schwer krank, hing arbeitsunfähig und durchseucht von Politik am Tropf der Industrie. Das Virus hat dem Patienten nur den finalen Schlag versetzt. Im Untergang bekämpft der Medien-Mainstream alle bis aufs Messer, die seinen Job übernehmen könnten. Es wird verboten, verleumdet, zensiert und gelöscht. Wer die falschen Fragen stellt, wird zum Schweigen gebracht. Bregmann äußerte bereits vor Beginn der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden, beschleunigten Niedergang journalistischer Qualität die Meinung, dass man die leitmedialen Nachrichten meiden sollte, weil sie uns nicht dienlich seien, sondern Menschen trennen, anstatt sie zu einen. Wenn man sich die Fernsehnachrichten anschaut, gewinnt man den Eindruck, der Wirklichkeit näher zu kommen, bekommt aber in Wirklichkeit ein verzerrtes Bild vorgesetzt. Es wird oft in generalisierender Weise über Gruppen von Menschen gesprochen. Außerdem sind die Nachrichten auf Ausnahmen fokussiert, und zwar meistens auf die Negativen. Und Bregmann erkennt dasselbe Problem mit den sozialen Medien. Eine kleine Gruppe von Quälgeistern äußert dort die hässlichsten Dinge. Die Hassbotschaften werden von Algorithmen bei Twitter und Facebook nach oben gepusht, denn soziale Medien leben von unserem Negative Bias, unserer Vorliebe für Negatives. Die digitalen Plattformen verdienen am meisten, wenn Menschen sich so gemein wie möglich verhalten. Das erzeugt nicht nur ein falsches Menschenbild, sondern liefert uns ein einseitiges Bild von der Gefahr und den Lösungswegen. Nicht zuletzt kostet es viel zu viel unserer wertvollen Lebenszeit, diesen Unsinn zu verarbeiten, und was noch schlimmer ist, er macht uns seelisch krank. Der Sinn der lebenslangen Erweiterung unseres Wissensschatzes, die uns ein gesunder Hippocampus ermöglicht, besteht darin, die neu errungenen, sinnvollen Wissensbestände im eigenen Leben umzusetzen, aber auch an andere weiterzugeben. Dies ist besonders wichtig in diesem andauernden Krieg gegen unsere geistige Freiheit. Allerdings nicht nur an diejenigen, die sowieso schon auf unserer Seite kämpfen, sondern insbesondere an diejenigen, die noch überzeugt werden müssen. Spätestens hier wird ein starker Hippocampus mit seinen vielen Funktionalitäten vonnöten sein, doch es dürfte sich lohnen. Laut dem Impf-Dashboard des Deutschen Bundesministeriums für Gesundheit waren am 8. April 2023 etwa 18,4 Millionen Menschen in Deutschland noch immer nicht gegen Covid-19 geimpft. Das entspricht 22,1% der deutschen Bevölkerung, die den Indoktrinierungsmaßnahmen offenbar standhielten und nicht konvertierten zum Glauben an die heilige Impfung, wobei sicherlich einige Geimpfte nicht wirklich konvertierten, sondern sich aus verschiedenen Gründen gezwungen sahen, sich spiken zu lassen. Das entspricht erstaunlicherweise den 23% an Versuchspersonen in Solomon Ashs Konformitätsexperiment, die die falsche Meinung der Gruppe ignorierten und eben nicht die Wahrheit, wie in Kapitel 4, Infokasten, Konformität um jeden Preis beschrieben. Allerdings war der Druck zur Konformität, bei der es nur um eine Beurteilung von Strichlängen ging, viel geringer als der zur Impfung, wo bei nicht konformen Verhalten weitaus mehr auf dem Spiel stand, wie beispielsweise die Freiheit. Umso erstaunlicher dieser hohe Prozentsatz. Und gehen wir weiter davon aus, dass ähnlich viele langsam aber sicher verstehen, dass man ihnen übel mitgespielt hat und vom Glauben abfallen bzw. schon abgefallen sind. Für diese Annahme spricht, dass sich laut dem deutschen Impfdashboard nur 62,6% der Geimpften die erste und nur noch 15,2% aller Geimpften auch noch die zweite Auffrischimpfung, den sogenannten Booster, haben verabreichen lassen. Das bedeutet, dass sogar schon jetzt, zum Zeitpunkt dieses Schreibens im Frühjahr 2023, möglicherweise über die Hälfte der Menschen erkennen, dass es bei diesen gesundheitsdiktatorischen Maßnahmen nie darum ging, ihre Gesundheit zu schützen. Und zumindest ein Anteil dieser Gruppe sollte sogar empfänglich sein für die weitergehenden Indizien, die ich hier präsentiere und die darauf hindeuten, dass es dabei vielmehr um Indoktrination als Teil eines großen Umbruchplanes ging. Mit etwas Glück erreicht eine hoffentlich immer größer werdende Jury die nötige kritische Masse, die weder aus der Gesamtheit noch aus einer Mehrheit aller Menschen bestehen muss, um die bestehenden Missstände anzugehen und die gesellschaftliche Entwicklung an den Säulen artgerechten Lebens und hippokampaler Gesundheit auszurichten. Es gilt jetzt zu vermitteln, dass wir uns alle der großen und äußerst akuten Gefahr gegenübersehen, dass wir nach Vollendung des Umbruchs ein Leben unter totalitären Bedingungen fristen werden, beziehungsweise von Menschen und deren maschinellen und digitalen Handlangern angeführt werden, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gingen und es sehr wahrscheinlich weiter tun werden, um an die Macht zu gelangen bzw. an der Macht zu bleiben. Davon ausgehend, dass jeder von diesen kritischen Menschen nur ein bis zwei andere Menschen im eigenen Umfeld davon in Kenntnis setzen bzw. überzeugen kann, ändern sich die Verhältnisse dann rasend schnell zu unseren Gunsten. Diejenigen, die eine vielfältige Kultur des gegenseitigen Verständnisses und des Zusammenlebens schaffen wollen, könnten mit theoretisch denkbaren 50-75% jede politische Wahl gewinnen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt eine Partei, die nicht schon unterwandert ist von YGL oder anderen Gesandten der Gegenseite und sich dadurch tatsächlich als wählbar erweist. Ein Problem der repräsentativen Demokratie ist, dass Politiker nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, nicht dem Versprechen, aufgrund dessen man sie wählte. Wollte man eine neue Partei gründen, könnte man die Mitglieder vielleicht einem empathisch-rationalen Humanismus verpflichten und so alle Herausforderungen unserer Gesellschaft unter der Anwendung gesunder Empathie und rationalem Mitgefühls angehen. Aber auch ohne eine gemeinsame Partei könnten Millionen mutiger Menschen als Volksbewegung für die Durchsetzung ihrer menschlichen Ideale aufmarschieren und so die noch regierenden Handlanger der Technokraten gehörig in Angst versetzen. Nichts ist so gefährlich für Machthaber wie die öffentliche Meinung. Das Verlassen der Komfortzone ist jedoch die unverzichtbare Voraussetzung positiver Veränderung. Dies kostet einiges an mentaler Kraft. Es birgt auch gewisse Risiken, daher brauchen wir Zivilcourage. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, als aktiv zu werden, wenn wir der beschriebenen Dystopie entgehen wollen, und zu unserem Trost hüllt steter Tropfen den Stein. Wenn wir nämlich keinem unbequemen Gespräch mehr aus dem Wege gehen und vielmehr klar die Gefahr benennen, die uns droht, haben wir gute Karten, erfolgreich zu sein. Wir sind nicht angewiesen auf die Methodik der Indoktrination und Manipulation, sondern können mit belastbaren Fakten überzeugen, dass derartige Einflussnahmen stattfinden. Wir wollen nicht erreichen, dass die Menschen etwas Bestimmtes glauben, vielmehr sollte jeder Mensch seine eigene Perspektive entwickeln und in Folge erkennen, dass genau das im aktuellen System nicht gewünscht ist. Wir müssen vereint für unser Recht auf Individualität und den Schutz der grundlegenden Voraussetzungen zur Entwicklung starker, eigenständiger Persönlichkeiten einstehen. Dabei gilt es auch, an den Erfolg und vor allem an uns selbst zu glauben, daran, dass die kooperative Stärke und die sozialen Fähigkeiten der menschlichen Natur die technokratischen Mechanismen der Unterdrückung besiegen werden, sowohl im Geistigen wie im Materiellen. Dieser Glaube an die Stärke der eigenen Natur beginnt bereits mit der simplen, aber weitreichenden Erkenntnis, dass wir keine gentechnischen Impfungen benötigen, um uns gegen virale Atemwegserkrankungen erfolgreich zu schützen. Wir können verinnerlichen, dass Atemwegsinfektionen in der Regel harmlos verlaufen, wenn wir ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt sind. Wir können uns auf unsere natürliche Immunität verlassen und müssen uns nicht einer derartig nebenwirkungsreichen Impfung aussetzen. Unser Organismus ist ein hocheffizientes Produkt aus einer seit Milliarden von Jahren andauernden evolutionären Optimierung. Ein artgerechtes, sinnhaltiges Leben vorausgesetzt, wird unser Gehirn seine maximale Leistungsfähigkeit erzielen. Und so wie unser Immunsystem virale Angriffe abwehrt, wird unser Gehirn auch mit den technokratischen Einflüsterungen verfahren. Es wird schließlich nicht die erste geistige Umklammerung sein, aus der sich die Menschheit befreite. Es kann wieder gelingen, aber nur gemeinsam.